Hallo und ein herzliches Willkommen beim Audio-Podcast der Linken Thüringen. Wir freuen uns, dass du auch dieses Mal wieder eingeschaltet hast, wenn es heißt, mit offenen Herzen. Wir diskutieren Menschen aus Bewegung und der Partei gemeinsam über linke Politik in Thüringen und darüber hinaus. Denn Politik geht uns alle an.
Hey und herzlich willkommen beim Podcast mit offenen Herzen der Linken in Thüringen. Heute wollen wir mit euch gemeinsam über die Themen Pflege und Gesundheit sprechen, denn wir merken die Wichtigkeit unseres Gesundheitssystems jeden Tag in unserem Alltag und spätestens seit der Corona-Pandemie merken wir auch die akuten Probleme in unserem Gesundheitssystem. Deshalb haben wir heute Schwester Anna zu Gast. Anna ist Stationsleitung im Klinikum Weimar und sie setzt sich seit längerem öffentlichkeitswirksam für die Pflege ein. Weiterhin zu Gast haben wir außerdem die Thüringer Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Heike Werner. Heike ist außerdem Mitglied bei uns im Landesvorstand der Linken in Thüringen. Herzlich willkommen euch beiden und viel Spaß beim Zuhören.
Mensch, ich freue mich, dass wir gemeinsam mal etwas ausführlicher reden können über das ganze Thema Gesundheitsversorgung. Wir haben uns zwar schon ein paar Mal gesehen, aber dann hat man immer irgendwas ganz Spezielles im Kopf. Und jetzt mal ein bisschen ausführlicher zu reden, da freue ich mich total drauf.
Ja, ich freue mich auch, dass ich dich heute hier treffen kann und dass wir uns einfach mal so ganz unkompliziert unterhalten können.
Ja, ich weiß, dass momentan das Thema so Krankenhausversorgung total irgendwie allen auf den Nerven liegt und viele sehr bewegt und dich wahrscheinlich auch. Mich ärgert das ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich glaube, dass man, wenn man nur über die Krankenhausversorgung redet, eigentlich das Thema Gesundheitsversorgung viel zu, dass es ein viel komplexeres System ist und man auf ganz andere Dinge viel mehr auch schauen müsste, was wir in den letzten Jahren, glaube ich, hier als rot-rot-grüne Regierung auch gemacht und versucht haben. Aber wenn wir darüber ein bisschen sprechen könnten, das fände ich auch spannend, weil das eine sind die stationäre Versorgung mit Krankenhäusern und da gibt es eine große Problemlage. Aber ich glaube, dass wir insgesamt das Gesundheitssystem auch anders planen und andere Schwerpunkte setzen müssen. Und das würde mich auf jeden Fall heute auch so interessieren, auch mal vielleicht zu hören, wie das, was wir so, ich als Ministerin beispielsweise auch gemacht habe, vielleicht in den letzten Jahren, wie das überhaupt ankommt oder ob das überhaupt gesehen wird.
Ich glaube, das mit dem Sehen ist immer so eine Sache. Ich glaube, wir in der Pflege sind einfach so in unserem kleinen Kämmerchen drinne. Und wir können uns auch unglaublich viel über alles und jeden aufregen. Das können wir verdammt gut, weil wir immer auch das Gefühl haben, dass wir nicht gesehen werden. Und ich glaube, das ist uns nochmal deutlich geworden in der Corona-Pandemie. Ich glaube, das war für uns ein Thema, was uns auch teilweise sehr gekränkt hat. Wir haben ja wirklich viel auch an unseren Grenzen gearbeitet. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt noch auf Intensivstationen gearbeitet und habe dort auch die schlimmsten Fälle mit betreut, wo ich auch heute sagen kann, die verfolgen mich heute noch. Also wenn ich mich dran erinnern will, dann geht das. Und dann habe ich genau auch diesen Patienten inklusive der ganzen Behandlung und dem ganzen Aufwand vor mir. Gerade jetzt auch, wenn ich mit dir darüber rede, kann ich das eins zu eins wieder in meinem Kopf abspielen. Und ich glaube, wir waren dann eben auch gekränkt gewesen, dass für uns nur geklatscht wurde. Ja. Und in der Corona-Pandemie war es eben mal laut um uns gewesen. Und jetzt hat man eben so das Gefühl, dass die Welle wieder um uns ein bisschen abflacht.
Ja. Aber das, also diesen Frust, den kann ich total gut nachvollziehen, verstehe ich auch. Vor allem, eigentlich hat man es jetzt schon so oft gehört, das klingt wie eine Phrase, aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass die Probleme, die wir im Gesundheitssystem haben und insbesondere auch in der Pflege, keine neuen Probleme sind. Die kennen wir schon wirklich lange und die Corona-Pandemie war halt wie so ein Brennglas und so weiter, ne? Sagt man ja immer. Und dann war so ein bisschen die Hoffnung, auch von mir ehrlich gesagt, dass tatsächlich dazu führt, dass sich grundlegend etwas ändert im Bereich der Pflege beispielsweise, aber nicht nur. Und man muss sehen, dass das, was momentan begonnen wird im Bereich der Pflege oder der Krankenhausreform, sicherlich ein Anfang ist. Was die Pflegereform angeht, da bin ich überhaupt nicht überzeugt davon, dass das dazu beitragen wird, die Situation der Pflegenden tatsächlich zu verbessern. Und was diesen den wirklich großen Aufschlag angeht, also den Mensch in den Mittelpunkt zu stehen und somit sowohl die Mensch, als Patient, aber als auch Beschäftigten, das kommt meines Erachtens wirklich viel zu groß. Aber was die Probleme der Pflege sind, die sind ja wirklich nicht neu. Also wir wissen alle, dass dieses Finanzierungssystem in den Krankenhäusern, und da reden wir heute wahrscheinlich besonders drüber, dass dieses Finanzierungssystem einfach falsche Anreize gesetzt hat. Jahrelang konnten Krankenhäuser damit nämlich Profite machen, und zwar Profite auf Kosten der Pflegenden, also der Beschäftigten im Krankenhaus. Und also ich kann nur sagen, wir als Linke haben das seit Jahren angesprochen, dass das falsch ist, dass hier falsche Anreize gesetzt werden, sowohl für die Beschäftigten, das zu einer schlechteren Situation führt, aber auch man falsche Anreize dafür setzt, wie Krankheiten behandelt werden. Ne? Mhm. Also teure medizinische Leistungen, also spezialisierte Behandlung wird eben besonders gut vergütet. Aber das, was mir zum Beispiel wichtig ist, Prävention, ganzheitliche Medizin, sprechende Medizin, wird eben nicht so vergütet. Und das führt dazu, dass die Krankenhäuser dann entschieden haben, ne? Was ist für mich lukrativ und was nicht. Und die DRGs waren eben auch nicht ausreichend, was die Finanzierung angeht. Insofern waren es eben vor allem die Pflegenden, die viele Jahre das weggetragen haben. Und du kannst da sicherlich ganz viel auch erzählen, ne? Was das dann so konkret auch bedeutet hat über die Zeit.
Genau. Also ich finde generell, wenn man das jetzt mal ganz neutral betrachtet, finde ich eigentlich, dass ein Krankenhaus kein Wirtschaftsunternehmen sein sollte. Ja, also das muss man jetzt einfach mal so sagen. Weil im Endeffekt kannst dich ja heute auch treffen und du liegst bei mir auf Station und brauchst die Hilfe. Und ich kann dir heute aber nicht mal versprechen, ob ich jemanden im Spätdienst habe, der dich überhaupt versorgen kann. Und das ist ein absolutes Problem geworden. Es geht um unsere Gesundheit, es geht um die Gesundheit unserer Patienten, aber auch um die Gesundheit vielleicht unserer Angehörigen. Und man fragt sich auch so ein bisschen, wo soll das alles noch hingehen?
Aber das ist ja spannend. Du hast es gesagt, mit dem du kannst gar nicht sicher sagen, dass du dann in deiner Station jemanden hast, der dann wirklich pflegen kann. Ne? Das ist ja ein Argument, was eben immer vorgehalten wird, wenn man sagt, man braucht bessere Pflegeschlüssel in der Pflege, man braucht, es geht auch um Entlohnung, aber nicht nur. Es geht darum, dass man mehr Zeit hat für Pflege. Da wird ja immer gesagt, na ja, wenn man jetzt höhere Personalschlüssel hat, man hat ja das Personal nicht. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Bestimmt die Arbeiterinnenkammer in Bremen hat so eine Umfrage gemacht bei Pflegenden. Ich komme zurück, wenn. Also weil viele Menschen sind aus der Pflege ausgestiegen oder haben das, was an mehr Lohn gekommen ist, in Teilzeit umgewandelt. Und da ist, also das, ich fand das total spannend, weil die erste Antwort, die Menschen gegeben haben, ich komme zurück, wenn mehr Zeit für Pflege ist. Und das heißt, da ist auch es ging um eine Potenzialanalyse, ne? Also da ist ein großes Potenzial da von Menschen, die wieder zurückkommen würden. Und das Zweite, und das ist spannend, ob du vielleicht auch was dazu sagen kannst, war, dass sich die Menschen mehr Respekt wünschen und Wertschätzung. Und übrigens nicht nur eine gesellschaftliche, sondern auch in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass das so gespiegelt wurde. Aber bessere Personalschlüssel, hat man wirklich das Personal dazu? Ich weiß zum Beispiel beim UKJ, beim Universitätsklinikum, hat man ja so einen Entlastungstarifvertrag erkämpft. Das heißt, wenn man mehr Überstunden macht, dann ist zugesichert, dass man dann auch freie Zeit bekommt, also die Entlastung. Ja. Das führt dazu, dass zum Teil Betten im UKJ jetzt praktisch gesperrt werden. Aber mir wurde aus dem UKJ eben auch gespiegelt, dass damit die Fluktuation, also das Weggehen von Pflegekräften aufgehalten werden konnte. Also das ist etwas, was wirklich dazu beiträgt, dass die Leute bleiben und wie ich glaube, dann auch wieder zurückkommen.
Ja, weil ich glaube, daran sehen die Pflegenden, dass ja trotzdem irgendwas gemacht wird und dass man versucht auch die Mitarbeiter zu halten. Aber das ist ja eben, weiß Gott, noch nicht in jeder Klinik so verankert. Ja. Ich glaube, das mit der Zeit, das ist wirklich ein großer Aspekt geworden, dass man wirklich die Zeit für die Pflege, für eine gute Pflege, dass man die heute einfach gar nicht mehr hat. Und das ist oft, glaube ich, das, was auch sehr frustrierend ist, weil wir haben eben nicht nur junge Patienten, wir haben eben auch viele ältere Patienten und die werden ja auch alle älter und die brauchen eben auch ihre Hilfe. Und die einen mehr, die anderen weniger. Und trotzdem ist es manchmal so, wir haben zwischendurch noch OPs, die gefahren werden müssen. Dann muss man wieder weg. Dann gibt's vielleicht noch einen Notfall und so weiter. Und so strukturiert sich der Tag. Also es ist eigentlich nur Stress. Und am Ende des Tages fragt man sich tatsächlich, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Weil es war einfach so viel auf einmal. Und dann muss man ja noch versuchen, irgendwie die Stationen abzudecken an Material. Man muss noch Materialbestellungen machen. Als Stationsleitung macht man zwischendrin noch einen Dienstplan, weil den wollen sie ja auch alle bis zum 15. pünktlich haben.
Nach Möglichkeit für eine lange Zeit.
Genau, richtig. Und dann kümmert man sich aber noch, wer macht heute Spätdienst, wer macht morgen den Nachtdienst. Man macht das alles nur noch so nebenbei. Also es ist alles total schnelllebig geworden. Ja. Und am Ende des Tages geht man eigentlich in das Stationszimmer rein und sieht eigentlich nur Gesichter, die nicht einen wirklich Hoffnung schenken.
Ja. Diese Verdichtung, ne, der Arbeit und irgendwie dem, also ich habe auch gehört, dass viele Pflegekräfte sagen, dass sie das Gefühl haben, dass sie dem Ethos, also dem, womit sie mal in die Pflege gegangen sind, gar nicht mehr gerecht werden können. Und das ist ja, also nicht nur, dass man diesen Stress hat, sondern auch das Gefühl, dass man den Patientinnen und Patienten gar nicht so gerecht wird, wie man das eigentlich will, ne? Das kennst du bestimmt auch, ja, oder?
Richtig, genau. Und dann, wie du schon sagtest, dein zweiter Punkt, auch die Wertschätzung. Und das ist nicht nur die gesellschaftliche Wertschätzung, wir wollen eben auch so gesehen werden. Und deswegen habe ich mich ja dann vor ein paar Jahren entschieden, in die Öffentlichkeitsarbeit zu gehen und für meinen Beruf quasi aktiv auch Stimme zu ergreifen. Und das ist dann auch wieder so ein Thema, Fluch und Segen zugleich. Die einen mögen das, die anderen eben nicht. Und das ist auch wieder eher so innerhalb der Pflege. Ich glaube, so gesellschaftsmäßig wird das schon gerne gesehen.
Wird man da als Nestbeschmutzer bezeichnet? Oder, oder was ist?
Naja, also ich glaube, da spielt so eher Neid und Missgunst eine große Rolle. Obwohl man sich ja eigentlich für was Gutes einsetzt. Ja, man möchte ja was Gutes nach außen bringen. Und wenn wir jetzt aber immer nur all das Schlechte nach draußen bringen, ist das auch nicht gut, weil wir haben uns alle irgendwann mal für diesen Beruf entschieden. Und meistens mit dem Satz, wir wollen Menschen helfen. Also ich kenne niemanden, wirklich niemanden, der das nicht bei einem Bewerbungsgespräch gesagt hat. Und sicherlich gehört da heute, wenn man die ganze Vielfalt in der Pflege sieht, gehört einfach mehr dazu, als nur Menschen zu helfen. Wir machen das noch, aber ich glaube, das ist so mehr an den Rand gerückt, weil einfach mehr Organisatorisches drumherum gekommen ist. Und trotzdem versuche ich immer noch, mir diese kleinen, auch wenn es nur wirklich kleine Pünktchen sind, rauszupicken und zu sagen, doch, das ist immer noch ein schöner Beruf und ich könnte mir auch nichts anderes vorstellen. Ich lebe das wirklich. Ich würde sagen, das ist schon eine Berufung auch und man muss das wollen, weil man hat es eben auch mit Menschen zu tun und trägt eine große Verantwortung. Aber dieses Social Media ist nicht gern gesehen.
Okay, aber ich glaube schon, dass das also dazu gehört. Also die Menschen haben sich dafür entschieden, weil sie Menschen helfen wollen, weil er ihnen gefällt. Und es ist ein toller Beruf. Also sowohl im Krankenhaus als auch in der Altenpflege. Das höre ich immer wieder, wenn ich mit den Leuten rede. Also das ist sicherlich sehr unterschiedlich zwischen Krankenhaus und Altenpflege. Aber das ist wirklich einer der, eben man ist ganz nah am Menschen auch dran. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich wichtig und toll. Und das sieht man ja auch aus dieser Potenzialanalyse. Dass, ich habe jetzt die Zahl dummerweise nicht im Kopf, aber mehr als die Hälfte, die sowohl aus der Teilzeit, also mehr Stunden arbeiten würden, als eben auch zurückkommen würden in die Pflege, wenn sich nur die Arbeitsbedingungen verändern. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, deswegen bin ich froh, dass du wirklich in die Öffentlichkeit gehst, dass die Pflege an der Stelle wirklich noch lauter werden muss. Und all die Veränderungen, die es gegeben hat in den letzten Jahren, haben nur damit zu tun, dass wirklich die Pflege da offensiver geworden ist, dass es eben dann Streiks gegeben hat, dass es große Bewegungen auch gegeben hat und eben auch die politischen Akteure dann eben nicht mehr vorbeischauen konnten. Das ist ein Grund. Ein anderer ist, dass man natürlich jetzt auch feststellt, so aus der Not heraus, wenn die Pflegekräfte alle weggehen, dann ist das System nicht mehr sicher und man muss da unbedingt auch etwas machen. Das ist natürlich eigentlich schlimm, dass immer erst schlimm werden muss, ehe etwas passiert. Man hätte, und da ist auch das Kind so ein bisschen, würde ich sagen, auch in den Brunnen gefallen. Wenn man hätte schon vor Jahren, hat man gewusst, dass das Fallpauschalensystem im Krankenhaus nicht gut ist. Man hat gesehen, dass das auf Kosten der Beschäftigten ist. Man hat gesehen, dass einige daraus wirklich viel Profit schlagen konnten. Und jetzt ist es natürlich ganz mühsam auch, das System sozusagen so umzustellen, dass die Pflegekräfte auch wieder zurückkommen. Aber es geht gar nicht anders und es ist trotzdem wichtig, dass man da weiter sozusagen laut bleibt und in der Öffentlichkeit, naja, und dass es immer mal so ein bisschen Neid gibt oder so. das ist, glaube ich, gerade auch unsere Gesellschaft. Also ja. man sieht, es ist so, man, egal was man macht, ne, irgendeinem tritt man irgendwie immer auf die Füße, hat man den Eindruck. Und es ist schon sehr polarisiert und irgendwie, Leute sind zum Teil auch sehr frustriert. Mhm. Und ich glaube, das Beste, was man dagegen machen kann, ist einfach selbst aktiv zu sein und sich einzubringen. Ne? Insofern, also ich bin froh, dass du das machst.
Das aber wusstest du zum Beispiel, dass die Mobbingrate in der Pflege mit am höchsten ist?
Ja, das betrifft diesen zweiten Punkt, diese Potenzialanalyse, genau. Ne? Dass das so diese Wertschätzung und aber wenn du sagst Mobbingrate, das ist natürlich auch zwischen Kolleginnen und Kollegen.
Genau,
ne?
Und vor allen Dingen auch in Richtung Führungskräfte.
Ja.
Also es gibt ja wirklich Mobbing direkt gegen die Führungskraft, dass eben auch die Führungskraft dann verdrängt wird aus dem Team. Und das finde ich eigentlich auch so mit am schlimmsten. Ich weiß auch nicht, woran das jetzt eigentlich so richtig liegt. Weil im Endeffekt versucht ja auch eine Stationsleitung, einfach das Team irgendwie zusammenzuhalten. Mhm. Und Teamarbeit ist und bleibt ein Knochenjob. Das ist einfach so. Aber ja, das kommt immer gehäufter vor.
Aber vielleicht ist es eben auch, dass dieser Frust, gegen wen kann der sich richten, ne? Mhm. Und dann ist natürlich die, also wenn man selber unzufrieden ist auf Arbeit, der erste, gegen den man sozusagen den Frust richten kann, ist entweder ein Kollege oder eine Kollegin, die man vielleicht nicht leiden kann, oder es ist eben dann die Teamleitung oder der Chef, die Chefin und so weiter. Genau, also es ist erstmal das Naheliegende, auch wenn es nicht gut ist und vor allem auch nicht richtig ist, ne? Deswegen, ich bin da so ein bisschen traurig, dass in der Pflege so wenig wirklich so zum Beispiel in der Gewerkschaft organisiert sind. Mhm. Ne? Also das wäre ja, also man sieht das ja in anderen Bereichen, dort wo es eine starke Gewerkschaft gibt, wo viele Beschäftigte organisiert sind, kann man eben auch gute und produktive Wege finden, tatsächlich den Frust dorthin zu richten, wo er hingehört. Ne?
Genau.
An die Politik oder an vielleicht eine Unternehmensleitung. Und das ist in der Pflege wirklich leider so nicht der Fall. Das ist im Krankenhaus noch besser aufgestellt als in der Altenpflege, aber das würde ich mir wirklich auch wünschen, dass da, dass man da irgendwie noch stärker und noch so lauter irgendwie wird. Notwendig wäre es auf jeden Fall.
Ja, also ich würde sagen, von der Organisation her sind wir jetzt gar nicht mal so gut. Also wir können uns nicht so gut in unserem Beruf organisieren, obwohl das eigentlich so wichtig ist. Also ich bin selber Mitglied auch in der Gewerkschaft und habe auch schon gemerkt, wie wichtig das sein kann, dass man dort Mitglied ist. Und ich kann das eigentlich auch immer nur jeden, auch von meinen Mitarbeitern, immer nur ans Herz legen, wenn ihr auch irgendwas bewegen wollt und euch ist das wichtig und euch ist wichtig auch, dass sich was verändert, dann organisiert euch.
Ja, das ist vielleicht ein schöner, aber auf jeden Fall ein guter Übergang, mal über die konkreten Dinge zu sprechen, die momentan im Bereich Krankenhaus laufen. Ich erinnere mich sehr gut an eine Gesundheitsministerkonferenz vor 2 Jahren, würde ich sagen. Da war schon der neue Gesundheitsminister, also Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister, und da waren wirklich viele Pflegekräfte da vor der Gesundheitsministerkonferenz und da gab es echt großen, also die waren laut, die waren sehr klar, aber auch in den Forderungen. Und da standen dann eben die ganzen Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister der Länder gemeinsam mit Karl Lauterbach. Und ich weiß, dass er damals dann versprochen hat, es wird Veränderungen geben im Krankenhaus. Er will hier etwas erreichen, damit sich die Situation insgesamt verbessert. Und ja, insofern, das hat er zumindest gemacht, dass er was auf den Weg gebracht hat. Ich glaube nicht, dass das ausreichend ist. Aber ich glaube, dass es zumindest ein Anfang ist, als Anfang kann ich es mir gut vorstellen, um aus diesem Teufelskreis dieser Fallpauschalen und eben mit den falschen Anreizsystemen, also eben eher teure Behandlungen anzubieten und eben nicht so mehr andere Behandlungen und auch eine Grund- und Regelversorgung flächendeckend vorhanden ist, um damit zumindest dem entgegenzukommen. Denn wenn nichts passiert, das sehen wir jetzt schon, werden viele Krankenhäuser das nicht überleben und es wird eben keine gute Grund- und Regelversorgung geben. Also insofern ist diese Reform sicherlich in Anfang, auch wenn sie nicht ausreichend ist.
Das denke ich auch. Und ich glaube ja auch, dass nicht nur eben diese großen Häuser so, so wichtig sind. Es sind ja eben auch die kleinen Häuser, die extrem wichtig sind. Gerade auch so, ja, in Thüringen ist das ja gerade auch viel Dörfer.
Genau.
Und wir haben da eben auch viele ältere Menschen und die sind froh, wenn sie jetzt nicht unbedingt eine Stunde ins nächste Krankenhaus fahren müssen, sondern wissen, okay, da haben sie ihr kleines Häuschen und da werden sie mindestens genauso gut versorgt wie in einem großen.
Genau, und zumindest, genau, also dort die Medizin zu machen, die eben dort gut gemacht werden kann. Wir haben da ein Beispiel aus der Corona-Pandemie. Da gab es, da haben wir gemeinsam wirklich in kürzester Zeit so ein Versorgungskonzept aufgestellt mit Versorgungsketten. Das heißt, dass wenn es eine komplizierte Behandlung war, ne, du hast gesagt, du hast auf der Intensivstation gearbeitet und übrigens, ich weiß, dass das traumatisierend gewesen ist für die Pflegekräfte. Also auch wegen der Gesamtsituation, ne? Also, dass die Menschen keinen Besuch bekommen durften, dass man noch nicht wusste, wie die Krankheit, ob sie geheilt werden kann, dass am Anfang keine persönliche Schutzausrüstung da gewesen ist. Und also ich weiß, dass das traumatisierend ist für die Pflegekräfte. Aber um zurückzukommen mit dem Versorgungskonzept, es war eben klar, dass komplizierte Fälle, schwierige Fälle werden eben dort behandelt, wo eben wirklich die Intensivstation da ist, wo die Fachkräfte da sind. Wenn die Fälle nicht ganz so schwer waren oder wenn sozusagen eine Besserung, Linderung eingetreten ist, dann wurden die Patientinnen und Patienten wieder in die Krankenhäuser, die im Wohnort näher sind, zurückverlegt. Und man hat über Telemedizin sozusagen sich gegenseitig auch nochmal beraten. Und man konnte damit wirklich auch die, ist hart, aber die Todesrate, dann hat man gemerkt, als das Versorgungskonzept dann richtig griff, hat sich das wirklich sozusagen verbessert. Also die Todesrate wurde sozusagen wirklich viel, viel geringer. Und so stelle ich mir das auch für eine Krankenhauslandschaft vor, die wir in Thüringen aber im Prinzip schon zu haben, ne? Also man hat eine Grund- oder Regelversorgung eben wohnortnah. Mhm. Und für komplizierte Fälle machen wir ja heute schon, ne? Also bei einer Krebserkrankung geht man eben zum Spezialisten. Und dass das aber eben dass man eben flächendeckend eine gute Struktur hat, das wäre ist auf jeden Fall mein Ziel. Und ich weiß, es gibt da viele Ängste, dass mit der Krankenhausreform Krankenhäuser geschlossen werden sollen. Für Thüringen kann ich sagen, dass das nicht so ist und nicht so sein soll und auch nicht das Ziel von uns ist und übrigens auch nicht von den Krankenkassen, ne? Weil es wurde ja oft so drüber gesprochen, Thüringen hätte so viele Betten. Es wird übrigens nur das Bett finanziert, in dem auch ein Patient liegt, muss man nochmal sagen. Ja. Und das ist nicht so, das ist das eine. Aber wir brauchen alle Krankenhausstandorte in Thüringen, das sind wir uns einig, dass wir die brauchen. Es wird sicherlich den einen oder anderen Standort geben, der sich auch weiterentwickeln wird und auch muss. Also es soll so sein, dass man eben gute Versorgungsketten auch hat. Und die Krankenhausreform auf Bundesebene wird zumindest damit, dass es so Vorhaltefinanzierung geben soll, wird es dazu beitragen, dass eben auch tatsächlich Krankenhäuser, die jetzt hier keine teure Medizin anbieten, dass die auf jeden Fall eine Vorhaltefinanzierung haben. Und dann sich so ein weiterer Teil soll dann zwar immer noch aus DRGs finanziert werden, das finde ich persönlich nicht gut und richtig, aber ich finde, es ist so ein Anfang und es soll auch evaluiert werden, ob das funktioniert mit dieser Finanzierung und ob man das dann eben auch nochmal sozusagen auch nochmal verändern muss. Aber ich glaube, dass das erstmal auf jeden Fall ein guter oder ein richtiger Weg ist. Und was, denke ich, auch ein richtiger Weg ist in der Krankenhausreform auf Bundesebene, dass man zumindest Kriterien hat. Also wir hatten ja in Thüringen vor einigen Jahren eine Facharztquote eingeführt für Krankenhäuser. Und das Interessante war, dass die Ärztinnen und Ärzte aus den Krankenhäusern gesagt haben, ja, das ist richtig, das brauchen wir. Und aber oft Geschäftsführer nicht zufrieden gewesen sind damit, ne? Logisch. Also nicht nur Pflegekräfte müssen darunter leiden, sondern auch Ärztinnen und Ärzte haben unter nicht ausreichendem Personal leiden müssen. Und ich finde, dass man sagt, so und so viel Pflegepersonal muss da sein, so und so viel Ärzte und Ärzte müssen da sein. Das nennt man so Strukturqualität und welche medizinischen Geräte da sein müssen. Und ich finde, dass Strukturqualität wichtig ist, weil das dann auch vergleichbar ist. Und dann gibt es noch was, das nennt man Ergebnisqualität. Also geht es um Mengen oder wie viel. Also das finde ich persönlich, ich glaube, wenn man gute Ärzte und Ärzte hat, gutes Pflegepersonal ausreichend, dann ist das der erste Schritt für eine gute Qualität. Und das soll es eben geben, bundeseinheitlich Qualitätskriterien, also sowohl Pflegepersonaluntergrenzen haben wir jetzt ja schon, muss auch weiterentwickelt werden, sind wir uns einig. Sehe ich dich nicken, aber eben auch eine Facharztquote, eine Arztquote braucht es auch, damit eben genügend Ärzte und Ärzte da vor Ort sind und eben auch was braucht es eben nochmal für technische Voraussetzungen? Und ich finde, dass es richtig ist, wenn das bundeseinheitlich ist. Und dann eben auch natürlich entsprechend finanziert werden muss.
Definitiv. Und ich denke, du hast mit deinem Satz, dass Krankenhäuser jetzt Angst haben müssen, dass sie geschlossen werden, und mit deiner Aussage, dass das nicht so ist, lässt du gerade bestimmt auch viele mal ganz tief durchatmen.
Darf ich eine kleine Einschränkung machen? Also was wir auch feststellen ist, es gibt einen großen Unterschied zwischen den ostdeutschen und den westdeutschen Bundesländern. Also man muss sagen, dass es wird immer so Strukturbereinigung genannt. Das ist kein schönes Wort, aber man muss sagen, dass nach der Wende im Osten wirklich viele Krankenhäuser auch geschlossen wurden, zusammengelegt wurden, konzentriert wurden. Und deswegen, wenn man sich mal die Karte anschaut, der Krankenhausstandorte in Westdeutschland und in Ostdeutschland, dann sieht man, dass das in Ostdeutschland ganz anders ist. Also, dass da viel weniger Krankenhäuser im Vergleich sind. Und man kann es auch noch daran festmachen, es gibt so ein Instrument, das nennt sich Sicherstellungszuschläge. Das heißt, Krankenhäuser, wo wir als Länder sagen können, die braucht es unbedingt, die sind bedarfsnotwendig für die Notfallversorgung beispielsweise, bekommen noch extra Zuschläge. Das ist vor allem im Osten der Fall, ne? Okay. In Westdeutschland wird es schon nochmal anders sein. Also ich glaube schon, dass da diese Konzentrationen zum Teil auch stattfinden werden müssen. Aber am Ende ist das so, dass es ja auch darum geht, dass eben dann zum Beispiel das Pflegepersonal und die Ärzte und Ärzte eben auch eine gute, ne, Qualität auch sozusagen anbieten können. Und deswegen glaube ich, dass an der einen oder anderen Stelle so eine Konzentration schon richtig ist. Aber es braucht eben die Grund- und Regelversorgung wohnortnah und vor Ort. Und deswegen stellt sich das in Westdeutschland, glaube ich, zum Teil ein bisschen anders dar, aber in Ostdeutschland wie gesagt, da kann es nur darum gehen, um eine Weiterentwicklung und vor allem, dass man jetzt, also es wird für uns, für die Krankenhausplanung, die wir jetzt ja in Thüringen auch auf dem Zettel haben, wird das jetzt nochmal wichtig sein, zu schauen, wie man sozusagen die gewachsenen Strukturen, die wirklich gut sind, wie man die weiter erhalten kann, aber wie man an der einen oder anderen Stelle eben auch nochmal dazu kommt, dass man sagen, das eine Krankenhaus sagt, ich konzentriere mich jetzt auf den Bereich, das ist auch für das Personal gut und für die Patientinnen und Patienten natürlich auch, und ein anderes Krankenhaus auf einen anderen Bereich, und dass man sozusagen in und dass man aber eben sich auch gegenseitig unterstützt, also mit Verbundlösungen, Kooperationen dann sich gegenseitig unterstützt. Wir haben da schon ein schönes Beispiel in Thüringen mit dem Schlaganfallnetzwerk. Also wir haben so ein gutes Netzwerk für die Schlaganfallversorgung. Alle beim Rettungsdienst wissen, welches Krankenhaus angefahren werden muss, um jemand, wo es den Verdacht gibt eines Schlaganfalls, auch die beste Versorgung bekommen. Ja. Und da gibt es sowohl diejenigen, die sozusagen das im Krankenhaus jeweils sehr gut anbieten können, als auch so eine Telekonzile, also Beratung, dass man eben an der Stelle auch die Krankenhäuser nochmal unterstützt. Also ich glaube, dass das auch der richtige Weg ist. Aber wie gesagt, man braucht eben gute Versorgungsketten. Und da gehört übrigens noch mehr dazu. Da gehört natürlich dann auch zum Beispiel die Patientenlogistik dazu und ein gutes Entlassmanagement und so weiter, ne? Weil wenn man aus dem Krankenhaus rauskommt, ist man ja noch lange nicht gesund. Richtig, sondern ja. Manchmal beginnen dann erst oft ganz komplizierte Wege, und das muss dann eben auch mit berücksichtigt werden.
Ja. Und ich glaube, weil du das jetzt eben auch sagst mit dem Entlastmanagement, also es gibt ja eben, ich glaube, viele, wenn sie sagen, Gesundheitssystem, verbinden das prinzipiell immer nur mit uns im Krankenhaus, aber es gibt ja eben auch die ambulanten Zentren, wie zum Beispiel auch Pflegeheime. Mhm. Und ich glaube, Altenpfleger haben oft noch so das Gefühl, dass sie gar nicht so gesehen werden, noch weniger als die Krankenpflege. Ja, genau. Kannst du dir vorstellen, warum das so ist?
Naja, ich glaube, dass tatsächlich das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass die Pflege insgesamt bisher gar nicht so sehr im Bewusstsein gewesen ist. Und die ist immer erst dann im Bewusstsein, wenn jemand zu pflegenden Angehörigen hat oder eben diese Pflegebedürftigkeit entsteht. Und das hängt in Deutschland unter anderem damit zusammen, dass dieses Pflegesystem, also insbesondere in der Altenpflege, immer sehr auf Familie ausgerichtet war, ne? Also zuallererst, und so ist ja auch die Pflegeversicherung beispielsweise konstruiert, als eine Teilversicherung. Ja. Also wenn jemand sozusagen pflegebedürftig wurde, dann hat zuallererst ist die Familie eingesprungen, und ehrlich gesagt sind zuallererst die Frauen eingesprungen. Es ist immer noch unbezahlte Care-Arbeit, ne? Wird vor allem von Frauen geleistet. Und das, und so ist eben auch die Pflegeversicherung sozusagen konstruiert. Erst dann, wenn die Familie das nicht mehr leisten kann, dann, wenn eben ambulante oder stationäre Pflege dann in Anspruch genommen wird, tritt eben diese Pflegeversicherung ein. Und auch da, ehrlich gesagt, haben wir seit Jahren gesagt, dass das ein falscher Weg ist. Also ich bin, glaube, man braucht da wirklich eine öffentliche Verantwortung dafür, eine gesellschaftliche. Dass die Finanzierung dem nicht auf Dauer gerecht werden würden. Das sieht man jetzt ganz deutlich. Also wir haben in Thüringen Eigenanteile von 2.500 Euro und mehr. Das haben die wenigsten tatsächlich auch. Das heißt, viele Menschen, die jetzt in der stationären Pflege sind, werden zu Sozialhilfefällen. Die Kommunen müssen dann einspringen. Das ist natürlich nicht ein menschenwürdiges Altern, ja. Das muss man an der Stelle auch sagen. Und es wird auf Dauer auch nicht funktionieren. Also, man muss das Pflegesystem wirklich ein solidarisches Pflegesystem finanziell auch aufstellen, in die wirklich alle einzahlen. Übrigens, das betrifft natürlich auch die Frage bei der Krankenversicherung. Ich glaube auch, dass ein privates Finanzierungssystem an der Stelle falsch ist. Aber bei der Pflege ist es nochmal so besonders deutlich, dass das so nicht funktionieren wird. Und ich erlebe jetzt Menschen, also so Pflegeleiter, ne, die sagen, ich könnte eigentlich mehr Leute einstellen, weil das finanziert wird, aber das bedeutet sofort, dass ich den Eigenanteil für die zu Pflegenden erhöhen muss und das geht gar nicht. Genau. Und das zeigt, dass das wirklich hier ganz dringend Veränderungen braucht. Und da ist wirklich das, was auf Bundesebene gerade vorgestellt wird, viel, viel zu wenig. Pflegeversicherung, solidarische, ist ja momentan zumindest nicht mehrheitsfähig. Wir als Länder versuchen, da so ein bisschen Druck auch zu machen. Aber ich meine, man sieht ja auch auf Bundesebene, was finanziert wird und was nicht und wo eine Priorität gesetzt wird und wo nicht, ne? Aber das ist ein wirklich großes Thema, ein großes Problem.
Ja. Und weil wir es jetzt eben auch von der Altenpflege haben, es gibt ja eben auch unsere generalisierte Ausbildung. Mhm. Meinst du, dass es wirklich ein Schritt ist, der uns in der Pflege voranbringt?
Also ich glaube, also zwei Dinge. Das eine ist, die generalisierte Pflege ist ja eingeführt worden, auch um zu sagen, dass andere oder neue Dinge, die in der Pflege wichtig geworden sind, ne, dass man wissenschaftlich sozusagen seine Arbeit hat, um das auch mit einzuführen, weil der Pflegeberuf ist ein wichtiger Beruf, aber der ist auch immer komplizierter geworden. Das muss sich auch in der Ausbildung auch widerspiegeln. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass das kannst du wahrscheinlich viel besser beschreiben, aber ich weiß, dass für viele junge Leute es wichtig ist, eine Perspektive und Weiterentwicklungsmöglichkeiten auch zu haben. Und das bietet ja die Generalistik, ne? Weil man weiter aufgestellt ist. Und das, denke ich, ist gut. Und wir erleben übrigens auch, dass die Zahlen in Thüringen gestiegen sind, also was die Anfänge angeht. Okay. Aber wir wissen auch, dass es erstmal nicht alles schaffen. Also wir haben relativ hohe Abbruchzahlen und das zeigt uns aber, dass man eben an der Stelle unterstützen muss. Also wir haben da auch etwas, wo wir das mitfinanzieren, so eine Art sozialpädagogische Begleitung auch. Aber da muss man sicherlich auch noch mehr machen. Aber wie gesagt, die Zahlen sind erstmal gestiegen. Also das Thema der Durchlässigkeit und neue Perspektiven zu haben, ist für junge Leute absolut wichtig geworden.
Aber ich finde trotzdem, dass immer noch diese Attraktivität für diesen Beruf irgendwie fehlt. Und das sehe ich auch so, dass eben auch in vielen Krankenhäusern, also wir fangen an mit Praktikas bei uns, also dass eben die meisten sind 8., 9. Klasse, kommen zu uns, machen Praktika und was so fehlt, ist eigentlich ein Konzept für diese Menschen, weil ich glaube, das ist eigentlich der Punkt, wo wir anfangen müssen, neue Leute zu generieren, zu gewinnen, indem wir zeigen, ach Mensch, das ist hier ein wirklich schöner Beruf. Und das habe ich jetzt tatsächlich in meiner Klinik so langsam mit eingerührt, dass es ein Konzept für Praktikanten geben wird. Und da haben sich jetzt auch mehrere Leute zusammengetan, dass es eben eine Vorstellung von unserem Beruf gibt, dass wir eben auch zusammen zeigen, wie macht man eine Körperpflege und weil ich habe es leider auch schon erlebt, dass wir Praktikanten hatten und die einfach nur mit dem Handy da standen und nicht so richtig wussten, was sie jetzt eben machen sollen. Und das finde ich halt so schade, wenn die dann einfach nur so, sag ich mal, rumstehen und das Schöne an denen auch irgendwo vorbeigeht und am Ende des Einsatzes wissen sie jetzt eigentlich gar nicht, was sie hier wirklich von der Pflege mitnehmen sollen. Und dabei finde ich ja eben diese Praktika so wichtig, um eben auch ja, zu zeigen, kommt zu uns oder kommt in die Pflege. Und das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt, um überhaupt auch ein gutes Bild nach außen.
Also ich finde toll, dass du das machst. Und ich glaube, dass das genau an den Stellen man wirklich noch mehr tun kann und muss. Ich weiß, es hängt natürlich auch an Ressourcen, ne? Also wenn du mit allen anderen beschäftigt bist, Dienstpläne zu schreiben, immer wieder hin und her zu schieben und so weiter und dann auch eine gute Begleitung von Auszubildenden und von Praktikantinnen und Praktikanten braucht auch Personal. Ja. Ne? Das ist immer klar. Man muss sich das dann irgendwo rausschneiden sozusagen. Aber ich glaube, dass das wirklich auch das A und O ist, an der Stelle auch selber mit aktiv zu sein. Und ja, ich glaube, also genau, die Ausbildung ist da, macht da was, aber genau, Praktikantinnen, Praktikanten damit gut einzubeziehen. Früher hatten wir die Zivildienstleistenden, die, also ich weiß, dass viele dann auch hängen geblieben sind, weil sie festgestellt haben, dass es ein toller Beruf ist, den ja gerade junge Männer vorher gar nicht damit in Berührung gekommen sind. Ne? Genau. Das gibt es jetzt so nicht mehr, da muss man andere Wege gehen, um das wirklich auch gut leisten zu können. Ja, aber vielleicht, um noch mal was anderes noch mit einzuspielen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, ne, über Krankenhaus und Pflege und ambulante Pflege. Und ich glaube, was mir noch mal wichtig wäre und was ich auch als Versuch habe, als Ministerin hier in Thüringen irgendwie immer mit einzubringen, ist, dass wir wirklich, wenn es um gesundheitliche Versorgung geht, unseren Blick da weiten müssen. Ne? Wir reden ganz viel darüber, Krankheiten zu heilen. Und da ist Deutschland auch extrem gut aufgestellt, also so was jetzt so Spezialisierung angeht und Forschung und so. Aber ich glaube, es geht auch darum, dafür zu sorgen, dass Menschen lange gesund bleiben. Und das ist in Deutschland wirklich absolut unterrepräsentiert. Also sowohl das Thema Sozialgesundheit, öffentlicher Gesundheitsdienst, lange Zeit hier absolut vernachlässigt, dabei auch ein toller Beruf. Deswegen so wichtig, weil wir sehen ja, dass es trotzdem auch Ungleichheit gibt. Also es gibt Menschen, die zum Beispiel ärmer sind, die prekär arbeiten, sterben eher, erkranken eher schwerer. Und also man sieht da ganz deutlich, dass es da eine Ungleichheit gibt. Und mir war immer wichtig, dass wir daran eben auch arbeiten. Und es hat viel mit Prävention zu tun. Ne? Also hat damit zu tun, dass die Arbeitsbedingungen stimmen müssen. Deswegen ist mir zum Beispiel gute Arbeit wichtig. Hat damit zu tun, dass man, dass es nicht nützt zu sagen, hey, du musst weniger rauchen, sondern man muss schauen, wie man die Menschen dort, wo sie arbeiten, leben, eben erreicht und sozusagen das mit im Kopf hat. Und man muss eben viel mehr machen im Bereich Gesundheitsvorsorge und Prävention, aber eben gut, so dass es eben wirklich auch bei den Leuten ankommt und die das auch wirklich leben können. Und das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht absolut unterrepräsentiert und da muss noch viel mehr passieren.
Das sehe ich auch so, ja. Ich denke, es ist ja auch jedem von uns wichtig, dass wir auch gesund auf Arbeit kommen können. Und es gibt ja auch zum Beispiel Mitarbeiterangebote, wo sich auch, wo wir Massagen uns abholen können. Aber da ist dann wieder das Problem die Zeit. Naja. Wir haben wieder nicht die Zeit dafür, uns irgendwo einzutragen. Weil das heißt, wenn ich mich jetzt zwischen 12 und 13 Uhr für diese Massage eintrage, fehlt mir dieser Mitarbeiter wieder auf Station.
Genau, aber die andere Seite, wenn er jetzt sozusagen dann irgendwann Rücken hat, ne, steht er auch nicht zur Verfügung.
Richtig.
Und das, also, aber ich weiß, dass das kompliziert ist. Ne? Also man braucht auch mehr Personal, um tatsächlich, also das, ich glaube, da sind wir uns absolut einig und damit wirklich das auch, also auch gute Arbeit auch gut funktionieren kann. Ne? Ich glaube nur wirklich, dass man, wie ich das beim UKJ erzählt habe, ne? Wenn, dann muss man eben auch an der Stelle sagen, okay, dann muss eben eine Operation, die jetzt nicht lebensnotwendig ist, eben auch verschoben werden, bis eben das Personal auch wieder da ist. Denn wenn wir das Personal verschleißen, dann ist niemandem an der Stelle, denke ich, auch geholfen. Aber ja, gute Arbeit ist absolut wichtig und das ist eben nicht nur die Massage, sondern mehr und ausreichend Personal auch zu haben. Genau, aber eben auch so Gesundheitsvorsorge, Prävention insgesamt auch zu leisten. Ne? Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber es gibt ja auch viele ältere Menschen, die zum Beispiel isoliert sind und einsam sind, nicht mehr rauskommen, wenn sie dann mal zum Arzt oder rausgehen, stürzen, dann im Krankenhaus sozusagen landen, wahrscheinlich dann auch in der Pflege. Und deswegen haben wir zum Beispiel so ein Programm Agathe eingeführt, will ich jetzt gar nicht weiter dazu erzählen, aber es geht darum, dass man eben diese Menschen, gerade ältere Menschen, aus dieser Isolation herausholt, so ein Netzwerk erarbeitet, damit die eben wieder teilhaben können am Leben und damit man eben auch so Pflegebedürftigkeit und schwere Krankheit auf jeden Fall verschieben, im besten Falle auch verhindern kann. Das ist, denke ich, also das ist mir wichtig, dass wir solche Zusammenhänge, wenn wir über gesundheitliche Versorgung reden, eben auch immer mit im Blick haben. Es ist eben mehr als Krankheiten heilen, sondern es ist eben auch vor allem gute Bedingungen für jeden zu ermöglichen, gesund aufwachsen, gesund arbeiten, ja, gesund alt werden zu können. Und da haben wir auch noch viel zu tun. Deswegen haben wir übrigens jetzt eine Werkstatt in Thüringen schon seit einem guten Jahr. Also habe ich ins Leben gerufen. Eine Werkstatt, die sich mit der gesundheitlichen Versorgung beschäftigen soll. Wir haben mit Krankenhaus begonnen, sind jetzt beim Thema Pflege. Nächster Schwerpunkt wird Klima sein, denn der Klimawandel wirkt sich auch auf die Gesundheit aus.
Definitiv.
Mehr Hitzetage ist für bestimmte Menschen, also gerade für Ältere, aber auch für Kinder, für Menschen, die draußen arbeiten müssen, extrem hohe Belastung. Und deswegen müssen wir an den Stellen auch auf der einen Seite natürlich den Klimawandel insgesamt in Blick nehmen, aber eben auch schauen, wie man den auch berücksichtigt in der gesundheitlichen Versorgung.
Also ich finde schon, dass Pflege- und Gesundheitssystem ein wirklich sehr komplexes Thema ist. Also wenn ich das so aus deiner Sicht höre, könnte man sich wahrscheinlich mehr als nur 24 Stunden am Tag damit beschäftigen.
Das stimmt. Man kann endlos darüber reden. Es ist extrem komplex und das ist, glaube ich, auch noch eins der Probleme in Deutschland, dass es eben so sehr versäult ist. Also es gibt so viele Akteure, die irgendwie Verantwortung haben. Ja. Planerische, finanzielle Interessen, das ist schon sehr, sehr komplex. Eigentlich bräuchte man ein weißes Blatt Papier und müsste ganz von vorne beginnen, aber das ist leider nicht so möglich. Deswegen nochmal auf die Krankenhausreform zu bekommen. Wir wollen versuchen, als Länder versuchen wir wirklich das Beste rauszuhandeln, damit es wirklich eine ausreichende Finanzierung ist und das eben dann auch für euch, also für die Pflegekräfte, aber auch für die Ärzte und Ärzte und damit auch für Patientinnen und Patienten ein besseres System wird, das ganzheitlicher an der Stelle auch funktioniert. Und ich hoffe sehr, dass der Bundesgesundheitsminister da auch auf Bundesebene genügend Unterstützung bekommt, weil es wird auch Geld kosten oder es muss auch Geld kosten. Und naja, da ist im Moment noch viel Diskussionsbedarf. Ich glaube, wir müssen jetzt leider auf die Uhr schauen. Das ist total, total schade.
Ja.
Vielleicht nochmal, weil ich habe jetzt ganz viel gesprochen, das weiß ich. Hast du noch was, was du sagst, was du mir mitgibst, wo du denkst, da müsste man noch ein bisschen drauf schauen?
Also ich glaube, du bist ein Mensch, der sehr viel auf uns achtet. Und ich glaube, du würdest uns auch gerne noch viel mehr geben wollen. Und ich glaube, das beruhigt auch meine Seite so ein bisschen, dass es doch jemanden gibt, der uns auch sieht. Und das finde ich total wichtig, weil wir sind nämlich nicht nur das kleine letzte Schlusslicht, sondern wir sind so viel mehr, denn ohne uns würde auch das Gesundheitssystem nicht existieren. Und ich hoffe einfach sehr, dass du da wirklich auch irgendwie aktiv mitarbeiten kannst und das weiter auch so nach außen gibst, dass wir wichtig sind.
Dankeschön. Also man sieht es jetzt nicht, aber ich glaube, ich werde sogar ein kleines bisschen rot. Nein, aber du sagst es richtig. Ohne euch gäbe es keine gesundheitliche Versorgung. Und das muss man irgendwie immer wieder sagen. Und ich bin froh, dass da auch Pflege viel, viel aktiver geworden ist und sich da äußert und laut ist. Das braucht's auch. Also es braucht auch die Unterstützung. Und die habe ich heute auch nochmal so für mich abgeholt. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne.